Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bevor es losgeht, möchte ich mich einmal für all die Nachrichten bedanken, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Es freut mich wirklich sehr, was ihr schreibt und wie sehr euch der Podcast gefällt und berührt, Mut macht und gut tut. Es war und ist mein Herzensanliegen, mit diesem Podcast zu inspirieren und zu motivieren und Geschichten zu erzählen, mit denen ihr euch verbinden könnt und durch die ihr einen liebevollen Blick euch selber gegenüber einnehmen könnt. Das wünsche ich mir wirklich sehr, dass das gelingt und dass ihr euch und eure Stimmen annehmen und wertschätzen könnt. Und deshalb freue ich mich umso mehr über meinen heutigen Gast, denn ohne ihn würde es meinen Podcast, so wie er ist, nicht geben. Ich begrüße sehr herzlich den Journalisten, Moderator und Medientrainer Markus Tirok. Markus, wie schön, dass du da bist.
Und ich bin jetzt schon gerührt. Dankeschön, Eva.
Ja, das ist so. Vielleicht erinnerst du dich noch, Markus, wie wir einmal einen langen Spaziergang durch Pflanzen und Blumen gemacht haben und ich dir Löcher in den Bauch gefragt habe zum Thema Podcast. Zusätzlich dazu habe ich mir ganz viele Folgen deines eigenen Podcasts Interviewhelden angehört und alles aufgesaugt, was ich davon lernen konnte. Und als dann kurz vor dem Start quasi eine Standleitung zwischen uns beiden war, mit all meinen Fragen, wo bekomme ich die Musik für mein Intro her, wie lang muss mein Intro sein, was muss in den Trailer kommen, welche Mikros sind gut, hast du mir geduldig und freundlich jede Frage beantwortet. Und irgendwann ist der große Tag gekommen und ich bin on air gegangen. Und ich bin heute sehr, sehr happy, dass ich durch diesen Prozess durchgegangen bin, auch wenn das alles nicht immer so einfach war. Deshalb meine erste Frage. Was denkst du über meinen Prozess? Kennst du das von den anderen Menschen, die du professionell bei der Entstehung eines Podcasts begleitest, auch?
Eva, ich glaube, ich habe selten so eine unerschrockene Podcast-Pionierin wie dich erlebt. Oh. Tatsächlich. Ich erinnere mich nämlich sehr gut, als wir diesen Spaziergang gemacht haben. Dann hat es noch geregnet. Wir sind in eine sehr mittelmäßige Bäckerei irgendwie geflüchtet und haben da auf so kleinen Tabletts haben wir irgendwie unseren Kaffee geholt. Und es war irgendwie so ein bisschen... Und du hast... alle Fragen random durcheinander gefragt, hast dir hin und wieder mal einen Kommentar aufgeschrieben, also einen Tipp aufgeschrieben.
Ja.
Und dann bin ich nach, weiß nicht, 2,5 Stunden oder sowas, bin ich nach Hause und ich dachte, wie um Himmels Willen wird Eva aus diesem Sammelsurium von Informationen und von Tipps und von Ratschlägen, die wirklich, die hatten ja kein didaktisches Konzept in dem Moment, wie soll da jemals ein Podcast draus entstehen?
Aha.
Dann hast du, ich glaube... na, ein gutes Jahr drauf rumgekaut.
Mindestens, ja.
Oder ein bisschen länger.
Ja.
Und dann auf einmal hat das Ganze aber eine Geschwindigkeit angenommen, was eben darin gipfelte, dass wir eine WhatsApp-Standleitung haben und uns immer hin und her geschrieben und Sprachnachrichten geschickt haben. Und dann war auf einmal dieser Podcast da.
Ja.
Ich fand es eigentlich einen sehr hemdsärmeligen und mutigen und engagierten Weg, das zu machen.
Mhm.
Das hat mir sehr gut gefallen. Das machen nicht viele so tatsächlich.
Okay. Ja, das war so aus mir selber raus, ne? Mit meiner eigenen Kraft und... ja,
und auch so unerschrocken.
Ja.
Also das möchte ich nochmal betonen. Das ist so unüblich, dass du, also viele machen sich zu viele Gedanken über zu viele Themen und machen noch und hier noch eine Strategie und ich weiß nicht was. Das ist alles hilfreich und wichtig, das kann man auch später noch machen und so weiter. Aber du hast einfach die Ärmel hochgekrempelt, hast ins Mehl und in die Butter gegriffen, hast das Zeug auf dem Tisch gehabt und hast gesagt, so, wie geht da jetzt nochmal ein Brot raus zu backen? Ich habe schon mal angefangen. Und dann entstand ein leckeres, wunderbares Bauernbrot daraus.
Ja, stimmt. Das ist gut beschrieben.
Ja.
Wenn man denkt, dass ich gar nicht gerne backe, ist dieses Bild aber auf dem Podcast perfekt beschrieben. Und ich meine auch, dass du mir sehr Mut gemacht hast, überhaupt einen zu machen.
Ja.
Es gab wenige Menschen, die gesagt haben, Eva, du arbeitest mit Stimme, du brauchst einen Podcast. Du brauchst nicht ein Buch oder so, sondern du brauchst einen Podcast. Ja.
Ich finde, dass mir wird häufig die Frage gestellt in diesem Prozess, wo ich auch Kundinnen und Kunden begleite bei der Entwicklung ihres Podcasts, ist eine der ersten Fragen häufig, Markus, meinst du denn, die Welt hat noch auf meinen Podcast gewartet? Und dann sage ich, nö, auf deinen Podcast hat keiner gewartet.
Ja.
Aber das macht auch gar nichts,
nee, richtig.
Weil es ist viel wichtiger, dass du ihn in die Welt bringst und dann werden schon Hörerinnen und Hörer deinen Podcast entdecken und werden ihn lieben und werden viel daraus ziehen können. Denn ich finde, kein Autor dieser Welt, der Bücher schreibt, kein Filmemacher dieser Welt, der irgendwie großartige Filme macht, kein Theaterdramaturg dieser Welt stellt sich doch die Frage, brauchen wir wirklich noch eine Liebesgeschichte? Ja, natürlich brauchen wir eine Liebesgeschichte. Ja. Wir brauchen noch ganz viele Liebesgeschichten. Ja. Und genauso verhält es sich mit den Podcasts
auch. Ja, das stimmt.
Auch.
Das stimmt. Das ist so. Und ich habe das so in mir gefühlt. Irgendwann habe ich, viele haben es gesagt, und irgendwann fing es so an, in mir zu brodeln, dass ich dachte, ich muss raus damit.
Wunderbar.
Und es ist schöner geworden, als ich dachte.
Und es wird immer noch schöner.
Ist wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Das ist ganz sicher so. Du wirst in, keine Ahnung, sagen wir mal in einem Jahr, anderthalb Jahre, wirst du noch einmal in die ersten Folgen reinhören und dann wirst du ganz kurz zusammenzucken und denken so, oh, sollte ich das vielleicht runternehmen?
Ja.
Und dann wirst du die Entwicklung feststellen, mit wie viel mehr Souveränität und Gelassenheit und mit wie viel Selbstverständnis du in solche Gespräche dann reingehen wirst.
Ja, das stimmt. Oh ja, das stimmt. Markus, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und wir haben eine Adresse gemeinsam, die wir beide kennen. Darüber möchte ich mit dir sprechen, über die große Freiheit 34.
Oh mein Gott.
Ja, aber ich weiß nicht genau die Reihenfolge. Ich glaube, ich kenne die Wohnung, bevor du da wohntest und noch Dirk da wohnte.
Ja.
Und dann bist du da eingezogen.
Also der Hintergrund der Geschichte ist, ich komme nicht aus Hamburg und bin 1994, das ist lange, lange her, bin ich nach Hamburg gekommen. Und in dem Zusammenhang, also ich bin der Liebe gefolgt. Und zwar gab es zwei Lieben. Es gab eine Liebe zu einem Menschen, zu meinem damaligen ersten Freund. Und es gab eine Liebe zu meinem Beruf. Aha. Und ich habe damals angefangen, in Hamburg bei einem Hamburger Radiosender zu arbeiten. Okay Radio war das.
Oh.
Und beides hat mich nach Hamburg gebracht. Und in dem Zusammenhang, weil mein erster damaliger Freund Schauspieler war und Sprecher war, der mit deiner Mutter sehr bekannt war, weil deine Mutter, glaube ich, seine Lehrerin war.
Ja, ich denke schon.
Die sich dann aber auch befreundet haben.
Mhm.
Und der natürlich auch mit dir sehr eng und bekannt war. Und in dem Zusammenhang haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Und jetzt muss ich lachen, du warst da wahrscheinlich damals noch ein relativ junges Mädchen,
Nein, 94 war ich schon 20 sogar.
Nein, dein Ernst?
Ja, da war ich schon groß. Da habe ich Abi gemacht.
Ach so, das hätte ich gar nicht so nennen.
Aber ich wirkte sehr jung. Lange Zeit, ich weiß.
So, und um das jetzt, und da gab es einen Freund. Und der hatte eine Wohnung im Dachgeschoss von der Adresse Große Freiheit 34.
Ja.
Das ist tatsächlich genau neben dem Veranstaltungszentrum über dem damaligen, ich weiß nicht, heute ist es vielleicht auch noch so, Funky Pussy Club hieß es.
Ja, stimmt.
Ein ganz schrabbeliges Gebäude im ausgebauten Dachgeschoss, nicht isoliert irgendwie, zusammengezimmert, aber es war meine erste Wohnung.
Ja.
Und diese Adresse Große Freiheit hat für mich heute immer noch eine riesige Bedeutung.
Das glaube ich.
Und zwar in dem wirklichen Sinne der Freiheit, weil ich so ein freiheitsliebender Mensch bin.
Ah, siehst du, wunderbar, das bin ich auch. Ja, Große Freiheit. Und in Hamburg ist diese Freiheit zu spüren, oder? Ist schon die Stadt der Freiheit. Du bist nach Hamburg gekommen. Darüber möchte ich auch mit dir später noch sprechen, um den ersten lokalen privaten Fernsehsender aufzubauen, Hamburg 1 Fernsehen. Aber vorher möchte ich gerne wissen, wie alles angefangen hat. Also du bist ja dann Journalist geworden und Moderator auch geworden. Aber ist das etwas, was sich auch anbahnt in der Kindheit, so wie bei Schauspielerinnen und Schauspielern, die dann immer für die Familie irgendwie Theaterstücke spielen? Hast du immer alle ausgefragt, zum Beispiel bei Familienfeiern oder... Wie waren deine Anfänge?
Ich habe erst heute, als ich zu dir gekommen bin, über diese Frage nochmal nachgedacht, weil ich damit rechnete, dass wir natürlich auch über die Wurzeln sozusagen meines Jobs und meiner Liebe zu meinem Job sprechen werden. Und habe mich gefragt, was ist eigentlich hinter der Moderation?
Mhm.
Also was ist sozusagen mein wirkliches Warum? Warum mache ich das eigentlich? Und die Antwort ist, dass ich... das ist ziemlich selbstverliebt, dass ich meine Botschaft in die Welt bringen möchte. Ich möchte etwas sagen. Ich möchte der Welt etwas mitgeben. Und ich möchte, also die eigentliche Botschaft ist wirklich, Leute, nehmt euch in den Arm und liebt euch. Das ist sozusagen wirklich meine Grundbotschaft. Und ich habe Unterschiedliches ausprobiert. Ich habe auch mal in das Schauspielfach reingeschnuppert. Und es liegt mir gar nicht.
Mhm.
Es bereitet mir keine so große Freude. Ich habe mal in das Model-Business reingeschnuppert. Das liegt mir noch viel weniger, weil ich nicht reden durfte.
Mhm.
Und dann habe ich in den Journalismus reingeschnuppert und habe gemerkt, hier habe ich die Möglichkeit, selber etwas zu sagen und finde Gehör. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich in die Moderation und in den Journalismus gegangen bin. Sozusagen in a nutshell auf den Punkt gebracht. Ein bisschen überzogen sicherlich auch, was diese Botschaft angeht, weil man natürlich nicht in jedem, weißt du, wenn ein Artikel irgendwie über, ich hatte mal, meine Anfänge waren, da musste ich einen Artikel über Läuse in der Schule schreiben.
Oh ja, großes da wurde Thema.
Da wurde eine Schule geschlossen, ja, weil eben Lausalarm oder sowas.
Ja, ja.
Ich meine, da brauchst du mit Liebe nicht kommen, sondern da musst du mit irgendeiner Chemiekeule kommen wahrscheinlich, um diese Läuse da irgendwie zu killen. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich auch heute noch der Versuch von mir immer, den Menschen auch eine Botschaft mitzugeben.
Ich muss direkt da anknüpfen, weil das ist mein Warum auch, wenn ich coache. Ich möchte, dass die Leute fühlen, dass sie geliebt werden.
Ja.
Das ist, wenn ich es runterbrechen würde, was ich da mache, warum ich das mache, wie ich es mache, wie ich die Menschen angucke, möchte ich, dass sie das fühlen. Ja, deswegen kann ich das total nachvollziehen.
Und dass sie so viel wert sind.
Ja,
und dass
natürlich.
Und dass sie so viel Großartiges und Zauberhaftes in sich tragen, was sie ganz häufig noch nicht gefunden haben.
Richtig.
Oder wo sie sich noch nicht trauen, das zu zeigen.
Richtig.
Und das passt ganz gut, weil Moderation ist der eine Teil meines Jobs, Training und Coaching ist der andere Teil meines Jobs, wo ich genau das sozusagen auf einer 1-zu-1-Ebene mache. Als Moderator habe ich die Möglichkeit, one-to-many, also wirklich ganz vielen Leuten etwas mitzugeben. Das können 200 Leute sein bei einer Veranstaltung, das können 20.000 Leute sein bei einem Festival, das können auch 2 Millionen Menschen sein. Als ich noch beim Fernsehen gearbeitet habe, habe ich so viele Menschen erreichen können. Und als Coach habe ich die Möglichkeit, das einer einzigen Person mitzugeben. Und doch ist es ja genauso viel wert und vielleicht ist es noch viel, viel wertvoller, wenn diese Person dann eben diesen Schritt geht, der ansteht.
Fühlt es sich für dich denn ähnlich an, zu moderieren und zu coachen?
Ja, es gibt eine Verbindung. Die Verbindung ist tatsächlich immer mich selber, eigentlich aus, ist auch witzig, mich selber aus der Nummer rauszunehmen.
So
als Moderator ist man, ist man Katalysator. Man findet letztendlich im Endprodukt findet man keine große Bedeutung oder gar keine große Rolle, aber man baut den Weg dorthin. Und das ist im Coaching definitiv so, das ist aber auch auf der Bühne so. Daran zaudere und hadere ich manchmal, was bei dieser Bühnenarbeit angeht, dass der Moderator am Ende meist unbemerkt und ungesehen ist. Da bin ich dann selber traurig ein bisschen darüber und denke so, ich möchte doch auch mal erwähnt werden.
Aber du musst die anderen strahlen lassen.
Und ich muss die anderen
Deine
strahlen
Gäste.
Lassen, genau.
Ja.
Und das mache ich aber auch gerne.
Ja, ja. Das ist in echt, ist es meiner Meinung nach beim Schauspiel auch. Schauspieler verwechseln das manchmal und dann siehst du die eitlen Schauspieler oder so. Aber eigentlich sagen wir Schauspieler, wir sind ein Gefäß für die Rolle, für Shakespeare, der irgendwas zum Leben erwecken will. Das ist eigentlich genauso auch ein demütiger Vorgang in Wirklichkeit.
Das ist interessant. SchauspielerInnen würde ich immer noch ein größeres Ego zuschreiben als ModeratorInnen. Und gleichzeitig hast du total recht, ist es eigentlich in der Anlage viel weniger.
Ja. Weil sie ja gar nicht als sie selber da stehen. Du stehst noch als Markus da.
Ich
stehe als Ophelia da.
Genau, ich kann sozusagen noch bestimmen, was ich sage. Ich kann den Inhalt bestimmen, die Tonalität. Und du überbringst die Nachricht, die jemand anders geschrieben hat. Und eigentlich nimmst du dich dadurch viel mehr zurück.
Total.
Interessant,
ne? Ja. Ich möchte trotzdem, ich muss nachbohren jetzt wie eine investigative Journalistin.
Darf ich kurz vornachbohren?
Gerne.
Was meinst
Alles.
Du denn, was meinst du denn, warum erscheinen SchauspielerInnen häufig mit so viel Ego-Themen unterwegs zu sein, obwohl der Beruf das ja gar nicht zulässt? Also warum ist da dieser Widerspruch?
Ja, ich glaube, da habe ich viele Antworten drauf, wenn ich daran denke. Ich glaube, einerseits ist Eitelkeit manchmal ein Schutz. Auch Arroganz ist ein Schutz manchmal bei Schauspielern, Schauspielerinnen. Ich glaube aber auch, dass viele den Beruf missverstehen. Tatsächlich.
Okay.
Und also, dass viele aus Eitelkeit da landen und einige wenige das andere kapieren. Und das sind dann die, die oft unter dem Beruf leiden, an der Oberflächlichkeit, unter der Oberflächlichkeit leiden und so. Ich glaube schon, und ich glaube, dass die richtig Guten sind die Bescheidenen und die das checken. Das sind die, die dich berühren, weil die sind auch in der Lage, dann tief einzusteigen.
Ja.
Und viele andere sind so ein bisschen Makulatur.
Ist auch spannend,
oder? Ja.
Einen Beruf aus einem Missverständnis herauszuwählen,
ja,
und dann so einen Beruf, der so viel mit ja, einem selbst und der Persönlichkeit zu tun hat. Ne?
Selbstverständlich, das
dann
ist tragisch.
Lande ich doch lieber missverständlich eher bei der Bank und mache anschließend was anderes.
Denke ich oft, Markus. Okay, ich frage nochmal nach.
Jetzt du.
Ja, unbedingt. Gab es in deiner Kindheit schon irgendwas, was darauf hingedeutet hat,
ja,
dass du das, dass dir, was auch immer jetzt wichtig ist, das,
ja, von
Liebe
Anfang
verteilen
an
oder Menschen befragen oder?
Von Anfang an. Es gibt eine Situation, die finde ich so krass. Also ich bin, man muss den Kontext sehen und verstehen. Ich bin in den 70er Jahren in einer Kleinstadt zur Schule gegangen. Mhm. Erste Klasse war also 1978 oder sowas, mhm, oder 77. In der ersten Klasse hatten wir natürlich Lehrer, die schon sehr alt waren und die wahrscheinlich schon irgendwie im Krieg irgendwie unterrichtet haben und noch die Prügelstrafe kannten.
Oh,
also
ja,
gab es einen Mathelehrer, der mit dem Mathebuch bewaffnet hinter uns Schülern stand und uns bei falscher Antwort das Mathebuch mit voller Wucht auf den Kopf gehauen hat.
Oh.
Und das konnte ich, klein Markus, ich habe keine falschen Antworten gegeben, also ich habe es nicht selber gespürt, ich habe es aber bei den anderen gesehen und gespürt, das konnte ich nicht akzeptieren.
Ja, richtig.
Und ich bin, und das finde ich so geil, als ja, kleiner Bub,
ja,
bin ich zum Direktor gegangen und habe mich beschwert.
Super.
Und habe gesagt, Entschuldigung, das funktioniert nicht,
mhm,
das geht hier nicht.
Mhm.
Ich meine,
Wahnsinn, wie mutig.
Und ja, 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 aber auch, weißt du, auch mit so einem, Selbstverständnis, wo ich keine Ahnung habe, wo es wirklich herkommt. Natürlich sicherlich ein Teil aus meinem Elternhaus, die mich gewaltfrei erzogen haben und die mir die wichtigsten Werte mitgegeben haben, aber da muss irgendetwas anderes noch in mir gewesen sein, dass ich mich dafür eingesetzt habe.
Ja.
Und das ist immer wieder vorgekommen, dass ich sozusagen für andere auch rausgegangen bin und mich für sie eingesetzt,
mhm,
habe. Weil, und ich glaube, das hat natürlich eben auch was mit meiner eigenen Geschichte zu tun, ich habe ja irgendwann in meinem Leben das Coming-out gehabt,
mhm,
mich als schwuler Mann der Welt gezeigt und das war schwierig.
Mhm.
Das war vor allen Dingen für mich schwierig und ja, und es gab aber so viele helfende Hände. Ich habe in meinem Leben so viele helfende Hände gehabt, die mir immer, wenn es irgendwie nicht weiterging oder sowas, unter die Arme gegriffen haben und sich vor mich gestellt haben oder sich hinter mich gestellt, mhm, haben und mir geholfen haben. Und das habe ich als so wertvoll empfunden,
mhm,
dass ich das auch wollte. Dass, wenn ich gesehen habe, dass es anderen so ging, wie es mir ging, dass ich dann auch helfen wollte.
Mhm.
Weil ich gemerkt habe, wie wichtig das ist.
Ja. Ja, schön. Oh, wow. Muss ich kurz schweigen.
Ja, große Themen.
Auf am frühen Morgen.
Wirklich. Also für alle, die uns zuhören, das ist irgendwie, ja, 20 vor 11.
Ja, es ist noch früh, aber das ist sehr, sehr schön. Wow. Und dann, als du das so erfahren und gespürt hast und erlebt hast, hast du dann beschlossen, das mache ich jetzt als Beruf?
Nee.
Du hättest ja vieles machen können mit,
ja,
dieser Haltung.
Wollte.
Du könntest Anwalt werden auch, oder?
Ja.
Nicht für Gerechtigkeit nehmen?
Nee, da ist zu wenig Freiheit drin.
Okay.
Ich wollte vieles werden. Ich habe dann eine Zeit lang bei der Kirche sehr engagiert,
stimmt,
gearbeitet, wollte Diakon werden.
Ja.
Dann habe ich überlegt, ob ich Pastor werde.
Ja.
Irgendwie hat sich das alles nicht so richtig angefühlt. Dann hatte ich einen kurzen Ausflug, wollte ich zur Bank, die haben mich nicht genommen.
Mhm.
Ich bin denen bis heute dankbar,
ja,
dass sie mich nicht genommen,
oh,
haben.
Meine, what a waste.
Ja, meine Mama, die hat mich letztendlich, hat mir den Schubs gegeben und hat gesagt, du, ich habe einen Bekannten, der arbeitet beim Mindener Tageblatt. Geh doch da mal hin und mach mal ein Praktikum.
Okay.
Da habe ich gesagt, gut, wenn Mama das sagt, dann die hat meistens ganz gute Ideen, mach,
ja,
ich mal. Und da fing das dann an und dann hat das Leben mich so, weißt du, dann hatte man mich irgendwie auf das richtige Gleis gestellt,
mhm,
und dann gab es da so eine Eigendynamik und dann hat sich das alles tatsächlich irgendwie entwickelt.
Mhm.
Dann bin ich zum Radio, habe dort eine Ausbildung gemacht, innerhalb des Radios habe ich Erfahrung beim Fernsehen gemacht, dann hat Hamburg mich gerufen,
mhm,
dann habe ich mich in Hamburg verliebt und dann ging das so weiter,
mhm,
und so bin ich, 30 Jahre später sitze ich jetzt so vor dir.
Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja.
Du hast Abi gemacht am neuen Gymnasium in Stadthagen.
Das ist
korrekt. Weiß ich, weil du hast Abi gemacht 2 Jahre vor, glaube ich, meinem lieben Freund Kai Bronisch.
Ach, mit Kai?
Ja, nee, mit Kai.
Ist Kai nicht jünger als ich?
Ja, Kai ist jünger.
Ach so, vor.
Genau. Kai hat mir das erzählt. Der war auch in meinem Podcast schon 2-mal zu Gast. Einmal war er mein Gast und einmal hat er mich interviewt.
Oh, wie toll.
Ja, und dann hat er gesagt, als ich sagte, Markus kommt ja mit dem, war ich auf einer Schule.
Ja.
Ja. Und da hattest du das Praktikum schon gemacht, vor dem Abi schon wahrscheinlich, ne? Oder war das nach der Schule?
Ich habe da, ja stimmt, das ist nicht die richtige Reihenfolge, ist nicht ganz richtig. Du hast recht, ich habe nämlich schon während der Schule habe ich angefangen, für die Schaumburger Zeitung zu schreiben.
Mhm.
Und habe deswegen mein Abi so in den Sand gesetzt. Also ich habe das gemacht, auch geschafft. Aber ich hatte in der 13. Klasse gar keinen Bock mehr, überhaupt irgendwie in die Schule zu gehen. Ich war ja so beschäftigt.
Mit Artikelschreiben.
Mit Artikelschreiben. Und habe das so geliebt und habe dann im Abi ziemlich abgelost.
Mhm.
War nicht schlimm letztendlich.
Nee.
Hatte dann irgendwie keinen mehr interessiert, aber hat mich natürlich so ein bisschen...
Geärgert,
also,
natürlich.
2,7 glaube ich. Ist jetzt auch nicht so schlimm.
Nein, das ist gut. Ja, klar, natürlich. Ja. Und dann hast du das Volontariat gemacht?
Bei Radio Westfalica in Minden.
Mhm.
Das war ein kleiner lokaler Stadtradiosender. Und das war toll. Das war, da durfte ich dann auch moderieren. Und habe da so meine ersten Moderationserfahrungen gemacht, Redaktionserfahrungen gemacht. Das war super.
Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wenn man Journalist ist, dass man zur Moderation kommt. Das also ist ein Teil der Ausbildung sicher, aber dass man das dann macht.
Das stimmt. Das ist richtig. Und auch da, wenn man schon genau hingeschaut hat, bei mir wird man festgestellt haben, dass sozusagen der Bereich meines Berufes mich wahrscheinlich am meisten interessiert und ich am meisten auch machen sollte oder das größere Talent da liegt. Ich wäre, glaube ich, nicht so richtig happy gewesen, wenn ich mein Leben lang nur geschrieben hätte.
Mhm.
Weil eben dieses selbstdarstellerische Gen in mir schon da ist. Mhm. Ich mag das ja, mich vor Leuten. Auch interessant.
Mhm.
Auch ein Widerspruch in meiner Persönlichkeit. Ich bin ein bisschen schüchtern und ein bisschen scheu.
Mhm.
Ich habe Angst vor fremden Menschen.
Mhm.
Denke immer so, ach, die finden mich wahrscheinlich auch blöd und irgendwie was zu erzählen habe ich auch nicht.
Ja.
Also ist jetzt nicht kokett, meine ich wirklich aus meinem allertiefsten Herzen. Und gleichzeitig liebe ich es, mich einfach auf eine Bühne zu stellen und vor 1000 Leuten zu reden, wo ich gar kein Problem mit habe. Also ich stelle mich lieber auf die Bühne, als auf eine Party zu gehen, wo ich keinen kenne.
Ja.
Alle, die in diesem Beruf unterwegs sind, Moderation, Schauspielerei und ähnlich veranlagt sind, die können sich das vorstellen.
Ja.
Also das ist sozusagen gar kein Widerspruch, sondern es ist fast eine logische Konsequenz, weil ich natürlich durch diese Rolle, die ich einnehme als Moderator, auf einmal die Zauberkraft verliehen bekomme, so viele Menschen erreichen zu können, die hören mir einfach zu.
Ja.
Und ich muss fast gar nichts dafür machen. Es reicht, wenn ich auf die Bühne gehe und schon hören sie mir zu.
Ja.
Auf einer Party ist es viel schwieriger.
Ja, natürlich. Ich verstehe das total. Ich verstehe das. Ich habe ja das Gefühl, wenn ich im Studio sitze, ich spreche ja viel auch, wenn ich im Studio sitze, fühle ich mich in Sicherheit. Fühle ich mich in Sicherheit. Und ob das jetzt dann Hunderttausende hören irgendwie danach, ist mir egal eigentlich. Denke ich auch nicht dran, wenn ich spreche. Fühle ich mich wohl. Und auch wenn ich moderiere auch gerne und ich habe gar keine Scheu, gar nicht. Und ich kann das total verstehen. Ich finde, das ist ein sicherer Ort, komischerweise.
Aber hast du Scheu bei anderen Menschen, wenn du andere Menschen kennenlernst?
Manchmal schon. Manchmal schon. Ich denke auch oft, dass Leute mich komisch finden könnten. So denke ich oft. Es wird besser mit den Jahren, aber das habe ich oft gedacht.
Es wird besser mit den Jahren?
Ja, dass ich das nicht mehr so stark denke.
Ach so.
Aber dass ich komisch bin vielleicht nicht, aber dass ich
das
nicht
mehr so stark. Ich dachte, das wird eher schlecht, also schlimmer.
Das wird wahrscheinlich schlimmer, ja. Die Macken werden schlimmer. Nee, aber das hatte ich oft. Hatte ich oft, weil ich habe auch zu strugglen, weil ich habe erstmal, wenn ich wo reinkomme, eine starke Persönlichkeit.
Ja.
Und ich nehme das oft zurück. Weil ich dann denke, okay, das passt jetzt in dieses Setting, passt das gar nicht rein und die sind alle so anders. Die meisten sind halt auch einfach anders. Ich bin auch nicht so deutsch irgendwie von der Art und viele sind halt deutsch und stiller. Und das ist auch nicht einfach, Markus.
Das glaube ich sofort. Das kenne ich zum Teil, weil ich finde, wenn wir so mit Sprache unterwegs sind, dann haben wir ja meistens auch eine sehr, auch privat haben wir ja eine sehr klare und deutliche Sprache.
Mhm.
Wir haben meistens gelernt, wie wir uns ausdrücken können.
Mhm.
Wir haben eine klare Meinung oder Haltung und
Richtig.
Sind in der Lage, das zu sagen.
Ja.
Und das wirkt alles so mächtig.
Ja, wahrscheinlich.
Und es kann Leute so überfordern.
Ja.
Und es nimmt so viel Raum in Anspruch.
Ja.
Und das finde ich manchmal auch ganz, bei mir selber, das finde ich manchmal auch ganz unsexy. Und wünsche mir dann manchmal auch so umschalten zu können in sowas ganz...
Privat-Normales.
Ja, sowas oder so. Unsicheres, ein bisschen Verhuschtes, ja. Vielleicht ein Dialekt dazu. Irgendwie.
Kleinen Sprachfehler.
Hatte ich früher als
Kind. Ja, hast du gesagt, ja, ja.
Sowas wünsche ich mir manchmal, ja. Weil ich denke, dann bin ich...
Ja, kompatibler.
Nahbarer.
Ja, genau so.
Und ich möchte doch so nahbar sein. Ich möchte doch auch nur...
Geliebt werden. Oder
in den Arm genommen werden, sozusagen. Man möchte doch gar nicht irgendwie diese Distanz da aufbauen.
Ja.
Das ist übrigens auch beim Podcasten ist es so ein Thema. Wenn man moderieren kann, dann hat man ja so einen bestimmten Sprachduktus.
Mhm.
Beim Podcast diesen Duktus sich zu bedienen, ist keine gute Idee, weil man dadurch eben diese Distanz aufbaut. Mhm. Also der Versuch, im Podcast zu sprechen, sollte so privat wie möglich sein.
Mhm.
Und für alle, die so Profisprechertum gelernt haben, ist es eine echte Herausforderung.
Ja, ja.
Habe ich von einigen auch schon gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das sagte neulich auch. Eine sehr erfolgreiche Podcasterin sagte auch, sie musste erst lernen, aus diesem Radiosprech rauszukommen und so normal zu sprechen. Das fand ich interessant.
Ist interessant, ne? Ich habe das auch gemerkt, als ich meine erste Folge aufgenommen habe, als ich die Kopfhörer drauf hatte und das Mikro gespürt habe, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt Mikrosituation. Aber anders als Werbung sprechen, anders als Synchron sprechen, es ist schon anders. Ich würde sagen, ich habe nie im Radio moderiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr ähnlich ist, oder?
Nee, eben nicht.
Ist nicht?
Nee.
Aha, weil?
Im Radio gehst du mit viel Energie rein.
Mehr Energie
und
rein.
Einer Dynamik, du sprichst zu vielen. Das ist auch ein Unterschied. Ich finde, im Podcast sollte man eher versuchen, zu einem zu sprechen.
Mhm.
Tatsächlich ist es anders. Es ist ganz anders. Mhm. Und deswegen kriegen es viele, die eben aus diesen Medien kommen, finde ich, kriegen es nicht so gut hin.
Mhm.
Und die Leute, die eigentlich gar keine Sprecherfahrung, Medienerfahrung haben, die kriegen es häufig besser hin.
Klar, weil
die so eine Natürlichkeit mitbringen. Es sei denn, die fangen an, diese Radiomenschen zu imitieren. Dann geht es halt richtig in die Hose.
Und ich finde, das ist sehr ähnlich wie das mit den ganzen Instagram-Stories. Eigentlich. Ich glaube, dass man da auch diesen privaten Ton sucht.
Genau.
Und da habe ich mich schwer getan am Anfang. Irgendjemand hat gesagt, du musst Stories machen, habe ich Stories gemacht. Und da habe ich am Anfang wirklich alles noch geschliffen und gut gesprochen und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, es muss ganz anders sein, es muss ganz normal sein.
Ganz
und,
genau.
Ja.
Ganz genau.
Ja.
Das macht einen großen Unterschied.
Ja.
Das
ja.
macht die Sachen nahbarer.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das ist ja ein Trend. Also das ist ja sozusagen wirklich etwas, was wir in den Medien beobachten können, diese neue Art auch zu sprechen.
Mhm.
Das muss doch auch Auswirkungen auch auf Filme und auf Serien, Hörbücher, keine Ahnung, also auf alle anderen Sachen haben, oder? Hast du da was beobachtet oder noch nicht?
Vielleicht
gibt es eine andere
noch
Art
nicht.
Von Schauspiel?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Schauspiel, der Film versucht schon lange, dies ganz Natürliche zu haben. Schon lange, schon Til Schweiger. Also das ist ja schon, also ich glaube, das ist schon lange ein Trend, dass man so sehr das wegspricht, die Sachen.
Ja.
Beim Synchron ist es aber eigentlich auch schon immer so. Ich habe es jetzt oft gehört in letzter Zeit, auch verschleift das mehr und so. Also das versucht man beim Synchron, versucht man auch so wie Slice of Life sehr echt zu sprechen.
Das wundert mich total.
Kommt nicht so rüber für dich.
Nein, überhaupt nicht. Es gibt ja, ich habe neulich so eine TikTok-Nummer gesehen, da ist dann eine Synchronsprecherin zu sehen und die spricht dann in der Rolle und andere Leute müssen dann raten. Wie die dann spricht, das ist niemals natürliches Sprechen. Das ist total.
Das ist schlimm, das ist schlimm. Aber da gibt es Regisseure, die das nicht wollen.
Okay.
Und ich will das auch nicht als Sprecherin. Ich bitte immer die Regisseure darum, dass ich natürlich klinge.
Ja.
Und nicht diesen, jetzt spreche ich synchron. Das ist furchtbar.
Hallo Eva, du siehst so gut aus heute.
Ja, du auch, Markus. Schön, dich zu sehen. Also das geht nicht. Nein, das will man eigentlich nicht.
Nee.
Eigentlich nicht. Aber wie überall im Leben versuchen die Menschen, es sich leicht zu machen und dann bestimmte Töne einfach schnell mal herzustellen. Das ist überall das Gleiche. Glaube ich, dass die Leute sich scheuen vor dem wirklichen, wahrhaftigen Einsteigen und der wirklich sich das zu finden in sich, diese Natürlichkeit.
Okay.
glaube ich. Also sicher beim Moderieren genauso.
Auch wieder eine auch Fake Methode machen. Sozusagen.
Ja, ich denke, dass es Fake ist. Und auf der Bühne, weiß ich nicht. Auf der Bühne ist es immer noch alles sehr groß. Das, glaube ich, muss auch einfach sein. Obwohl, nein, das stimmt, du hast recht. Auf der Bühne ist ja so heutzutage, dass selbst bei den Staatstheatern die Leute manchmal mit Mikro schon sprechen. Wahrscheinlich auch, damit es ein bisschen natürlicher sein kann und nicht mehr ganz so getragen gesprochen wird. Ich glaube, es ist ein Trend, der überall ist. Trend zur Natürlichkeit. Das ist schön. Da sind wir schon bei meinem Slogan, natürlich sprechen. Ja. Die Natürlichkeit ist total wichtig. Ja. Jetzt bringst du mich aus dem Konzept. Ich bleibe mal bei meinem inneren Plan. Wir kommen zu dem Thema zurück. Ich möchte mal fragen, du bist nach Hamburg gekommen. Darüber wollte ich mit dir sprechen, zu Hamburg 1. Und hast den Sender mit aufgebaut, ja. Richtig. Was heißt das? Was heißt Aufbauen eines Senders? Du konntest Visionen selber setzen? Oder
Aufbauen eines Senders zu der damaligen Zeit, wo es noch fast gar keine, es gab glaube ich einen einzigen lokalen Stadtfernsehsender, das war TV München, also es gab gar keine Blaupausen, wo man sich hätte orientieren können, weder in der Organisation so eines Senders noch in der Programmgestaltung. Und das sah wirklich so aus, dass wir am Anfang IKEA-Böcke zusammengestellt haben, eine Tischplatte draufgestellt haben, weil die Möbel einfach noch nicht da waren. Und angefangen haben, darauf Sendungen zu planen, obwohl keiner von uns wusste, wie das eigentlich ging. Also es gab ein, zwei Leute, die wurden dann eingekauft, die haben uns quasi im Grunde so ein bisschen Fernsehen erklärt. Ja. Und dann haben ganz viele junge Menschen angefangen, irgendwie Fernsehen zu machen. Ich war für die Redaktion vorgesehen, ich war also ein Redakteur. Und ein Kollege von mir, Tonje Spiff, der ist auch heute noch in den Medien, der sollte eine Sendung moderieren und wir hatten, glaube ich, auch schon einen Piloten mit ihm gemacht und dann stellte sich aber heraus, dass er doch nicht bei dem Sender bleiben kann. Er hatte ein anderes Angebot und hat, glaube ich, die Stadt verlassen oder ist woanders hingegangen. Auf einmal war diese Sendung moderationslos.
Oh.
Und dann sagte mein damaliger Chef, Herbert Schalthoff, sagte, Markus, könntest du das bitte mal kurz übernehmen für den Piloten? Ich sage, ja klar, mache ich gerne. Und ich hatte schon ein bisschen Moderationserfahrung durchs Radio und so. Und dann haben wir das gemacht und dann haben irgendwie alle festgestellt, ach, der macht das ja gut. Also mir hat Spaß gemacht, die anderen fanden es gut. Und von da war ich Fernsehmoderator.
Ja, Wahnsinn. Und ziemlich lange.
Ziemlich lange.
Ja.
Bis, ich bin mir nicht ganz sicher, nach Hamburg 1 ging es, gab es einen ganz kurzen Abstecher zur RTL. Dann gab es noch einige Jahre die ARD, wo ich den letzten deutschen Fernsehansager gemacht habe. Und da aufgehört habe ich, glaube ich, weiß nicht, 2010 oder irgendwie
Okay.
Genau.
Und bei Hamburg 1 hast du, ich habe das gelesen, über 3000 Interviews geführt. Das ist ja unglaublich.
Ich habe fast jeden Tag mindestens ein, vielleicht mehr als ein Interview geführt. Häufig sehr lange Interviews, die so 20 bis 30 Minuten gingen. Habe das Geschenk bekommen, mit allen Leuten sprechen zu dürfen. Also so großartige Leute wie Sir Peter Ustinov.
Oh.
Roger Willemsen, Ephraim Kishon,
Und
aber auch solche Hamburgensien wie Heidi Kabel.
Toll.
Es gab so unfassbar viele, Ulrich Waller, Ulrich Tukur, wie sie alle heißen.
Ja, natürlich. Ich habe gelesen, du hast Tom Cruise interviewt.
Ja,
wie war das?
Das war grauenhaft.
Da muss er doch ein Megastar zu der Zeit gewesen sein, oder?
Das war,
seiner Karriere. Ja, wie war er?
Ich glaube, da startete er so richtig durch. Das war dieser erste Mission Impossible-Film. Das muss so 96 gewesen sein, 95. Tom Cruise, der super professionell, war der. Und mein Englisch ist so schlecht.
Ah.
Und mein Englisch war damals schon so schlecht. Und wir haben eine Live-Übertragung gemacht. Das heißt, wir gingen tatsächlich abends 20 Uhr live neben mir Tom Cruise. Vor uns ein Kinosaal von 400 Leuten, die diesen Premiere-Film nun sehen wollten oder sowas. Und klein Markus. Und ich wollte ganz lässig natürlich einsteigen, indem ich sage, weiß ich nicht, hi Tom, how are you und irgendwas. Und das, was ich rausgehauen habe, war, hi Cruise. Oh, ich dachte, als mir das passiert ist, dachte ich so, oh Markus, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Weil es mir so, ich habe mich so geschämt.
Ja.
Und für ihn war das, glaube ich, gar nicht schlimm. Der
hat
gesehen, ich bin aufgeregt.
Genau.
Und der hat das mit Humor genommen. Alle haben es mit Humor genommen. Und ich bin alle Tode gestorben.
Ja,
Ja, so ist das.
So ist das.
Ich mache keine englischen Interviews mehr.
Ah ja, gut, das ist doch gut. Ja. Und wer hat dich noch beeindruckt? Wer, bestimmt Roger Willemsen, von dem schwärmen alle immer.
Zutiefst. So. Roger Willemsen war ja. Der, tatsächlich auch, es gibt nicht viele Vorbilder, aber Roger Willemsen würde ich schon als alten Vorbild sehen. Ich habe einige Jahre, das war so 2012, habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben über das Thema Moderation, das heißt auch moderieren, und habe da viele Prominente interviewt. Unter anderem habe ich dann auch Roger Willemsen angeschrieben, weil wir eigentlich so, wir hatten 2-3 Interviews gemacht und das war immer ganz gut und er hat mich geschätzt. Und dann hatte er auch zugesagt für dieses Buch, mir ein Interview zu geben. Ich bin, damals habe ich in Köln gelebt, ich bin dann nach Hamburg gefahren, hat, in der Nähe der Alster hat er seine Stadtvilla gehabt. Und dann habe ich dort geklingelt. Und dann machte mir Roger Willemsen auf, im Anzug, ohne Schuhe.
Oh.
Und das ist ein lustiges Bild, wenn man einen, einen Mann in einem vollständigen Anzug, aber ohne Schuhe, sondern auch Socken sieht. Und sagt so, ach, hallo Herr Thiro, kommen Sie rein. Wir haben uns gesiezt. Und wollen Sie einen Kaffee? Und dann sind wir erst in seine Küche, dann hat er mir einen Kaffee gemacht und so weiter. Und dann haben wir ein wunderbares Interview gemacht. Er ist ja leider, ich glaube, 3-4 Jahre danach oder sowas so früh gestorben.
Ja.
Was so schade ist, weil er wirklich so ein beeindruckender Mensch war. Seine Art, Interviews zu führen, ist unerreicht. Auch von mir unerreicht. Ja, ja, auch von mir unerreicht. Das ist etwas Einmaliges gewesen.
Und was war das Besondere an ihm?
Tja.
War der sehr bei sich oder?
Der war sehr bei sich. Der war unfassbar nah beim Gast, unerschrocken, würde ich auch sagen. Er konnte sozusagen sehr kritische Fragen ohne diese kritische Energie irgendwie stellen. Also die Fragen waren brutal, aber die Art zu fragen war es nicht. Und die Fragen waren einfach so geistreich. Er war einfach ein sehr geistreicher Mensch.
Ja.
Das bin ich leider nicht.
Oh.
Nein.
Ja, der war toll. Der war toll. Ja. Ich erinnere mich auch.
Ach, und wirklich, Eva, da gab es viele, viele andere Interviews, die mich zutiefst auch berührt haben. Ich habe ein sehr lustiges Interview mit Habe Kerkeling geführt. Ich habe einen sehr intensive Interviews mit Ulrich Tukur geführt.
Ah, ja.
Und das ist einfach, ich habe so wahnsinnig viel gelernt in der Zeit. Also über Kunst, über Schauspiel, über Menschen.
Stimmt, inhaltlich einfach, durch die Gespräche.
Ja.
Ja, ja, natürlich.
Und ich habe Kochen gelernt.
Echt?
Ja, ich hatte eine Kochsendung. Auf einmal hatte ich eine Kochsendung. Weil
das eine Kochsendung.
Ja. Ich hatte auf einmal eine
Wie
Kochsendung.
Jeder gute Moderator hat mal eine Kochsendung gehabt. Ne? Lanz, Kerner,
ich
alle.
War vor denen.
Du warst vor denen?
Wirklich.
Cool. Das,
ja, ich konnte nicht kochen.
Okay.
Und da traf es sich, dass wir halt gute Köche eingeladen haben und die haben mir halt Kochen beigebracht.
Wahnsinn.
Und es war toll.
Das war, da hattest du Tim Mälzer auch als Gast wahrscheinlich,
hatte
oder?
Tim Mälzer, alle. Ich hatte alle Spitzenköche in Hamburg, hatte ich dort zu Gast, die einfach Sachen gezeigt haben. Wir haben live gekocht und ich habe ganz viel gelernt davon. Heute liebe ich es zu kochen, kann, glaube ich, ganz gut kochen. Also ich bin so, ein, ne, so wie man so kocht.
Ja, ja. Und hast noch Gerichte von damals, die du machst?
Das weiß ich nicht. Nee, das kann ich nicht sagen. Aber habe ganz viel da gelernt.
Toll.
Ja.
Abwechslungsreich.
Voll.
Das Leben eines Moderators.
Und das lass mich nochmal zu Hamburg erzählen. Dadurch, dass wir diesen Sender aufgebaut haben, der war ja ganz neu in der Stadt, haben wir natürlich für so ein bisschen Aufmerksamkeit in der Stadt auch gesorgt. Und die Menschen haben uns sehr offen hinter die Kulissen schauen lassen. Das heißt, ich habe ganz viel. Ich war ja für den Kulturbereich unterwegs. Ich habe ganz viele Kulturschaffende kennengelernt, die uns dann eingeladen haben zu Proben und zu Interviews und auf die Bühne
toll.
Und hinter die Bühne.
Ja.
Und es war einfach eine so unfassbar schöne Zeit, weil ich ja auch gerade frisch in der Stadt war und sozusagen die Stadt für mich persönlich privat auch entdecken musste.
Ja.
Und da traf sich das so toll und ich habe auf eine Art und Weise diese Stadt entdecken können, die so einmalig ist. Ich
total.
Bin danach ja später nach Köln gezogen, da ist es mir gar nicht gelungen. Und dann bin ich wieder zurück nach Hause.
Hättest du auch wahrscheinlich so eine Sendung haben müssen in Köln, wo du alles so schnell kennenlernst.
Ich weiß nicht. Vielleicht hat es auch mehr mit ich passe mehr nach Hamburg.
Nach Hamburg, ne? Das ist die Sache mit der Freiheit.
Ja.
Das ist in Hamburg einfach möglich, wenn man so ist. Ja. Ich möchte mit dir aber auch über Köln sprechen, ich finde das so interessant. Du warst der letzte Fernsehansager Deutschlands.
Ja, das stimmt.
So, jetzt müssen wir erklären unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die keine Fernsehansager mehr kennen, Markus, was war das für ein Job im Fernsehen?
Also man muss sich vorstellen, da saß dann ein Mensch, ähnlich wie ein Nachrichtensprecher oder meistens waren es Frauen, Nachrichtensprecherinnen, also an einem Tisch meistens und guckte dann in die Kamera und kündigte dann tatsächlich das Folgeprogramm an.
Ja.
Also wenn anschließend der Tatort kam, dann hat die Fernsehansagerin gesagt, jetzt wird es spannend. Denn bei uns gibt es den Tatort aus Köln und bla bla bla.
Ja.
Nun habe ich nicht den Tatort angekündigt, sondern die letzten Fernsehansagen tummelten sich im Vorabendprogramm des ersten deutschen Fernsehens, der ARD, wo solche Serien wie Verbotene Liebe und Marienhof das Großstadtrevier liefen.
Natürlich, ja.
Die habe ich angesagt. Das heißt, ich habe tatsächlich dann
live
und
da
das
gesessen.
War vor, lass mal, gut 1,5 Millionen Leute werden mich dann gesehen haben. Und da habe ich gesagt, so. Jetzt kommt gleich Gräfin von Lahnstein und sie hat ja eine Intrige mit ihrem Schwiegersohn, bla bla bla, hin und her. Viel Spaß bei der verbotenen Liebe.
Wirklich?
Und so eine Ansage dauerte 25 Sekunden,
wurde
live produziert.
Aha.
Das habe ich gemacht.
Ja, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Man kann es sich nicht mehr vorstellen.
Nein.
Warum gab es das damals? Weil es kein Fernsehprogramm gab oder weil man nicht googeln konnte, was jetzt läuft?
Eigentlich ist es ein technischer Grund gewesen. Also auch ich war nur eine Krücke, wenn man das mal ehrlich sagt.
Aha.
Du musst dir vorstellen, dass die Sendeanstalten des ersten deutschen Fernsehens, da gibt es ja ganz viele. Also alles, was wir so als dritte Programme empfinden, sind ja die Sendeanstalten des Erstens. Die tun sich zusammen und daraus entsteht das Erste. Und in dieser Vorabendzeit zwischen 18 und 20 Uhr, das ist noch heute so, macht jeder Sender macht so sein eigenes Ding, sein eigenes Programm, insbesondere was das Thema Werbung angeht, damit die Werbung in Hamburg anders ist als die Werbung in Bayern. Weil wir hier oben vielleicht andere, also hier gibt es Franzbrötchen, unten gibt es irgendwie Weißwürste.
Ja, stimmt.
Das heißt, die senden dann parallel. Aber irgendwann müssen die alle wieder zusammenkommen, weil dann startet das Gemeinschaftsprogramm der Verbotene Liebe zum Beispiel.
Mhm.
Und manchmal entstand dort ein Gap. Das heißt, manchmal war Hamburg 30 Sekunden vor München oder vor Bayern zu Ende und diese 30 Sekunden, die mussten gefüllt werden.
Aha.
Und dann war der Markus da und hat live diese Zeit überbrückt, bis alle wieder einen gemeinsamen Anfangspunkt hatten und dann ging es weiter.
Na, interessant.
Witzig, ne?
Das ist total witzig. Ja, ja. Gab es das in anderen Ländern auch? Wahrscheinlich, ne?
Du meinst international?
Ja, international.
Das weiß ich nicht.
Fernsehansage, ob es die noch gibt irgendwo, wer weiß.
Es gab irgendwann mal eine Retro-Zeit. Irgendeinen Sender, Tele 5 oder sowas, hat das, glaube ich, nochmal eingeführt, weil man das als sympathisch empfunden hat. Aber das ist ein bisschen. Also ich find's
gut, schon, die Zeiten, als halt noch Fernsehen gesehen wurde, ist ja sowieso
ein
bisschen vorbei. Und
Ja,
verrückt, das ist echt verrückt.
Das war aber für mich auch gar nicht so leicht. Du musst dir vorstellen, ich kam zwar von Hamburg 1, ein kleiner, total unbedeutender Sender, hatte aber die Großen der Welt oder Großen des Landes
natürlich
bei mir zu Gast. Auf einmal hatte ich die nicht mehr.
Ja.
Und sollte die verbotene Liebe ansagen.
Ja, das kam dir auch doof vor.
Das kam wahrscheinlich ganz doof vor.
Ja.
Da haderte ich mit mir
und
habe das dann irgendwie so als Art Studentenjob für mich definiert, damit ich damit besser umgehen konnte. Und habe parallel dann eben angefangen, so mein Training- und Coaching-Business aufzubauen. Heute im Nachhinein kann ich da sehr entspannt und lustig drauf schauen und habe dann halt irgendwann diesen Twist mit dem letzten deutschen Fernsehansage für mich nochmal gefunden. Das gibt dem Ganzen noch eine größere Bedeutung.
Natürlich.
Dann ging das besser. Aber es war eine lustige Zeit.
Aber das ist, ich finde, ein interessantes Learning so fürs Leben, dass manchmal an dem unbedeutenden Ort wir vielleicht die besseren Sachen machen können, als bei irgendwas fancy erstes Programm.
Ja.
So, das ist. Ne? Hört euch das gut an, was wir gerade sagen.
Also Hamburg 1 war für mich wichtiger als die ARD.
Selbstverständlich.
Und das
natürlich.
Krass,
das ist krass.
Ja.
Aber natürlich hast du viel schönere Sachen machen können. Natürlich, total. Wie ich in meinem kleinen Engelsaal hier, habe ich die schönsten Rollen gespielt. War nicht im Schauspielhaus, war im kleinen Theater. Aber ich habe tolle Rollen spielen dürfen.
Ja.
Und so ist das manchmal. Ja.
Und doch strebt man dann währenddessen häufig.
Ist immer unzufrieden. Das ist schlimm von uns Menschen.
Nach dem Großen.
Ja. Naja. Ja. So ist das. Reifeprozess. Oh. Markus, du hast es eben schon angedeutet, in der Kölner Zeit hast du dann dein Konzept entwickelt, aber erinnerst du dich an deinen ersten Coachee? Wann hast du das erste Mal jemanden gecoacht? Das war bestimmt schon zu Hamburg 1 Zeit, oder?
Ja, das war eine Frau aus Harburg, die für eine Bank gearbeitet hatte, die in so einen Werbesender, weißt du, sowas wie hieß denn das?
Ja, gab Sonnenklar, TV ja, und so, ja, ja.
Da musste sie auftreten und da musste sie als Bankexpertin über Kredite reden. Und hatte aber keine Ahnung, wie das geht. Und irgendwie kam sie auf mich, ich weiß nicht mehr warum, fragte mich, ob ich ihr helfen könne. Und sagte ich ja. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich, damals war die Technik ja auch noch alles viel größer. Ich habe dann einen richtigen Fernseher zu ihr geschleppt, um irgendwie Monitor zu haben, einen Videorekorder und so weiter, also ein Riesengalama. Ja. Und habe mit ihr angefangen. Das war so eine meiner ersten Kundinnen.
Ja.
Genau. Und dann habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ganz gut. Du kannst ja, ich wollte früher auch mal Lehrer werden, das heißt, ich habe schon die Gabe, die braucht man auch als Moderator, Dinge Struktur zu geben und organisiert weiterzugeben, zu transportieren. Und das habe ich dann da so entwickelt.
Und da hast du gemerkt, das bringt dir Spaß und
bringt mir Spaß, die Leute können gut mit mir.
Ja.
Ich mag Einzelarbeit, ich mag Gruppenarbeit sehr gerne. Also so Workshop-Arbeit finde ich ganz, ganz hervorragend. Und hatte dann halt irgendwann auch so, das finde ich ja ganz schön, wenn man ein bisschen älter wird, hatte dann eben auch die Erfahrung und die Reife, die Dinge auch weitergeben zu können.
Ja.
Weißt du, ich finde, wenn Coaches zu jung sind,
ja,
dann ist es schwierig.
Ja.
Finde ich schwierig, als Coachee dem dann zu folgen, weil man dann häufig, glaube ich, den Eindruck hat, das ist entweder angelesen oder weiß ich nicht. Es hilft, finde ich, also das hilft mir in meiner Rolle, dass ich einfach schon so viele Kommunikationskatastrophen selber auch erlebt habe im Fernsehen, auf der Bühne, anderen Leuten da auch ein erfahrenes Gefühl zu geben.
Ja, natürlich. Man gibt anders weiter, wenn man das selber erlebt hat. Und auch, ich kenne auch Leute, das klingt so angelesen und so aufgesagt. Das, ich weiß nicht, dann denke ich manchmal, das ist vielleicht auch die Begabung, die dann fehlt oder so. Die sagen gute Sachen und du spürst, das ist nicht von innen gefühlt füllt irgendwie. Ja.
Und dann bringt es halt die anderen Menschen nicht weiter.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie es weiterbringen soll, weil der
ist ja nicht
Gegenüber
belastbar.
Kann ja dann, nee, ist nicht belastbar und das, du fühlst es ja dann auch nicht als Kunde. Ja, sind wir einer Meinung. Das ist schön.
Aber es ist ja auch immer die Frage, wie sehr will sich dein Coachee eben auch auf diesen Prozess einlassen?
So ist das, Markus. Also, die sind manchmal auch happy mit was Oberflächlichem.
Genau.
Ja.
Und das ist, also deswegen sollten wir es eigentlich gar nicht verurteilen.
Werden, ja, das stimmt. Vielleicht sondern, für einige richtig.
Genau. Und vielleicht ist es deren Anfang.
Ja. Ja, das ist weise. Ja.
Ich kenne das so aus dieser spirituellen Blase. Ne? Da gibt es ja auch wirklich die totalen Überflieger im Sinne von totaler Oberflächlichkeit. Und dann gibt es ja wirklich weise Menschen, die irgendwie ganz viel Tiefe damit reinbringen. Und es braucht auch diese Menschen mit der Oberflächlichkeit, weil
die überhaupt erstmal.
Das kann der Erstkontakt, das kann der Erstkontakt sein.
Ja, das stimmt.
Und dann ist es völlig in Ordnung.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich muss auch so denken. Es fällt mir manchmal schwer, weil ich auch so viel Tiefe in meine Arbeit mit reinbringe, dass ich das andere, das ist, fällt mir schon schwer auch zu akzeptieren. Aber wahrscheinlich ist es für einige der richtige Weg.
Aber seid auch dankbar.
Ja, natürlich, weil ich kann auch nicht alles schaffen.
Aber ich meine, wenn da jemand kommt, der nur an der Oberfläche kratzen will, da beißt du dir ja die Zähne aus.
Das bringt mich gar keinen Spaß. Gar nicht.
Nein. Und dem auch nicht oder der, weil die ja total gestresst ist.
Die ganze Zeit, dass das nicht reicht. Ja, das stimmt. Oh, Markus. Ich möchte sehr gerne mit dir über das Thema Stimme sprechen. Stimme ist ja mein Thema, ich bin Stimmtrainerin und du arbeitest ja auch mit deiner Stimme. Und du hast interessanterweise gesagt, du hast noch nie ein Stimmtraining genommen. Nee. Aber du hast ja eine sehr angenehme Stimme. Und wie ist deine Beziehung zu deiner Stimme? Wie viel denkst du über sie nach? Wie nimmst du sie wahr? Hörst du dich gerne zum Beispiel jetzt, wenn wir hier sprechen? Oder wie ist das?
Jetzt kommt wieder der selbstverliebte Teil raus.
Ja?
Ja, ich höre meine Stimme gerne.
Super.
Ich höre mich gerne sprechen. Ich mag meine Stimme auch.
Super.
Das war, glaube ich, auch schon immer so. Also ich hatte nie dieses Thema mit, dass ich meine Stimme nicht hören kann. Was aber, nicht? Ich meine, ich mache das seit 180 Jahren. Mhm. Ich höre meine eigene Stimme seit 180 Jahren. Von daher, vielleicht erinnere ich mich auch gar nicht mehr an die Anfänge, als ich sie zum ersten Mal gehört habe und vielleicht doch blöd fand oder sowas. für mich ist es normal und schön und ich höre mir so erstmal ganz gerne zu. Mhm. Tatsächlich habe ich keine Sprecherziehung und Ausbildung bekommen. Mhm. Vielleicht mal einen Tag, einen Nachmittag oder sowas. Ich kann bestimmt auch 2-3 Atemübungen machen. Aber ansonsten habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und zwar, Eva, weil ich Moderator bin. Und ich bin kein Sprecher und ich bin kein Schauspieler. Das kriege ich, diese Verwechslung oder diese Vermischung kriege ich häufig von Leuten, die so gar nichts mit unserem Berufsstand so zu tun haben. Die denken, das ist alles gleich. Und die denken, weil ich vor der Kamera agieren kann, könnte ich auch Schauspiel. Ich kann überhaupt kein Schauspiel. Es ist einfach, ich fühle mich wie auf dem Mars und denke so, was will ich hier und wer sind die anderen? Oder auch wenn ich könnte kein Hörbuch einsprechen, weil ich keine Sprechausbildung habe. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann aber sehr wohl moderieren. Das ist mein Job. Und deswegen bin ich mit meiner Stimme und mit meiner Spreche eigentlich ganz zufrieden. Ich habe ein bisschen Zwangssprecherziehung von unserem gemeinsamen Freund Ingo damals bekommen, weil er sich sehr aufgeregt hat über ein paar regionale
Färbungen,
also Kirche habe ich immer gesagt. Bestimmt, und dann gab es riesen Beziehungsdramen, weil das Ding einfach Kirche heißt.
Ja.
Und ich das aber damals auch nicht gehört habe.
Ja, klar, das muss man auch hören lernen.
Ich habe den Unterschied nicht gehört.
Ja.
Er sagte, Markus, Kirche oder Kirche? Ich so, es ist das Gleiche.
Ja.
Er so, nein.
Nein, ja, ich weiß. Das muss man manchmal hören lernen, das stimmt.
So, und dann gibt es halt natürlich so kleine Kleinigkeiten, die ich mag. IG am Ende wird
das
meistens ich ausgesprochen.
König, ja,
genau,
das ist
König,
schön.
Selig.
Ja, super.
Aber Königreich.
Richtig, oh ja, das weißt du. Ja gut, ja, da weißt du schon eine Menge.
Doch, also ich kriege ja schon ein bisschen was mit.
Ja.
Aber ich mache, glaube ich, ganz vieles intuitiv.
Ich denke auch. Du hast mir erzählt, du hast als Kind mal Logopädie bekommen, oder?
Ich habe einen Sprachfehler gehabt.
Was hast du gelispelt oder was hast du gemacht?
Ich konnte SCH nicht aussprechen. Also es heißt Sch. Und ich habe
Sch. Hinten, okay.
Ja, ich habe du kannst es gleich
erkennen.
Ich
kann sofort, na klar.
Ich habe die Zunge gerollt, wie so eine kleine Sommerrolle.
Ja.
Und dann gab es ein merkwürdiges Geräusch. Und dann haben meine Eltern, das fand ich ganz toll, das war auch in der ersten Klasse, glaube ich, haben die gesagt, so, jetzt gehen wir mal zur Logopädin. Und dann war in einem ehemaligen Schulzimmer da, Unterrichtsraum, saß eine junge Frau. Und dann wurde ich da hingesetzt. Und dann hat die mit mir mit einem Spiegel gearbeitet. Und dann nach einer Stunde bin ich da raus und konnte SCH sprechen.
Perfekt.
Und ich war...
Die
glücklich.
Hat dir einfach erklärt, was die Zunge macht mit dem Spiegel wahrscheinlich, wo die ist oder so. Ja,
aber
sehr
das,
gut.
Aber dass ich das dann auch
dann
so einfach umgesetzt umsetzen hast. Konnte.
Ja, manchmal sind die Sachen so leicht. Das ist toll.
Und ich meine, mit dem Sprachfehler wäre ich nicht ins Fernsehen gekommen.
Nee, das war Gold wert für dich.
Wirklich?
Ja, toll.
Aber sonst habe ich nicht viel mit... Also ich bedauere das manchmal, weil wenn ich zum Beispiel einen Text... Man kann ja Texte vorbereiten, indem man sich überlegt, welche Betonungen sind wichtig. Das kann ich gar nicht.
Ja, interessant.
Also ich glaube, ich betone falsch.
Okay, ja, müsste man testen. Ja,
ich betone halt intuitiv.
Intuitiv, aber vielleicht hast du auch eine gute Intuition.
Und das kann auch
weil
sein.
Es würde auffallen, wenn alles immer von dir falsch betont wäre.
Alles bestimmt nicht.
Bestimmt
aber,
nicht, ja, natürlich.
Aber
ja, klar, gut,
so
ich kann, wenn ich coache, ich kann alles erklären, was du wie betonst, wie lang so welches Wort, wie laut, wo und so. Ja, ja, klar.
Und das kann ich gar nicht.
Ja,
das ist auch der Punkt in meiner Arbeit, wenn ich als Moderationstrainer arbeite, wo ich dann auch einen Verweis mache und die Leute dann zum Beispiel zu dir schicke und sage,
Ja, klar.
Kann ich nicht beantworten.
Ja. Ich fand ganz schön deinen Satz, als du eben sagtest, du hörst dich gerne, ne? Und ich finde das, du hörst dich gerne, hast du gesagt. Und ich denke, das hat so viel damit zu tun, glaube ich, ob man sich selber als Mensch auch akzeptiert oder mit sich im Reinen ist. So würde ich das immer auslegen. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest. Die eigene Stimme zu hören.
Tja, bin ich mit mir im Reinen? Ich glaube nicht.
Nee, bist du nicht, okay.
Nein, ich glaube nicht. Okay. Ist irgendjemand mit sich im Reinen?
Weiß ich nicht, ich bin mit mir im Reinen, schon.
Wirklich?
Ja, ich habe meine Themen, aber trotzdem so grundsätzlich. Und ich höre meine Stimme auch gerne.
Doch, grundsätzlich mag
so
ich
dieses,
mich.
Ja, guck, dieses, das meine ich.
Doch, das, also ich mag mich. Ich finde, da gibt es viele Baustellen.
Klar.
Aber grundsätzlich gut. Mag ich mich erstmal. Das
ja,
stimmt.
Guck, und das finde ich.
Okay.
Das ist für mich, hat für mich was mit der Stimme auch zu tun, ob man die mag.
Ist das eine Erfahrung, die du hast, dass wenn du Leute triffst, die ihre eigene Stimme nicht hören können,
ja,
dass da häufig so ein Thema hinten drin ist?
Ja, vielleicht schon. Die sind sich auch oft gar nicht, viele Menschen sind sich der eigenen Stimme noch gar nicht bewusst. Und das hat schon auch mit dem eigenen Sein auch zu tun, wie man mit sich selber in Kontakt ist. Ich habe jetzt zum Beispiel jemanden, mit dem ich arbeite, der kommt von ganz weit weg von allem so mit der Stimme und möchte jetzt seine eigene Stimme finden. Finde ich super. Finde ich total ehrenvoll von ihm. Und dann habe ich ihm aufgegeben, er soll sich ein Mikro besorgen und sich zu Hause anfangen aufzunehmen, um zu lernen, die eigene Stimme zu hören überhaupt erstmal. Wie klinge ich eigentlich? So, und wir machen das ja die ganze Zeit. Ne? Für uns ist es nicht ungewöhnlich, aber natürlich, du kannst anfangen, ich höre mir jetzt zu, achte darauf, höre, wie meine Stimme ist, in welcher Tonhöhe ich spreche, wie gelassen ich klinge, welche Töne ich zulasse, vielleicht an charmant ein bisschen höher oder wenn ich ernster werde, ein bisschen tiefer und so. Das kannst du ja alles bewusst wahrnehmen bei dir. Und das finde ich schön.
Da gibt es eine sehr schöne Übung, die ich in Gruppen häufig mache, wenn ich so ein Podcast-Training mache, um den Leuten tatsächlich eben auch aufzuzeigen, was wir alles raushören können.
Mhm.
Und zwar bitte ich dann, dass jeder ein bisschen was sagt und alle anderen sollen sich Notizen machen, was sie aus dieser Stimme in dem Moment heraushören. Also gar nicht im Sinne von Inhalt, sondern nur
aufgeregt,
fröhlich, schüchtern, ängstlich, sicher, bla bla bla.
Mhm.
Das ist so interessant. Und danach, dann lesen das alle vor oder dann wird das gesammelt auf dem gemeinsamen Dokument und derjenige, der dann gesprochen hat, der ist anschließend meistens total baff und sagt, oh mein Gott, so bin ich, wie ihr mich dort in diesen 15 Sekunden, dass ihr beschreibt mich so gut.
Siehst du? Das ist, was ich meine.
Finde ich irre.
Ja.
Das ist nur durch die Stimme.
Nur durch die Stimme.
Ohne Inhalt,
ja,
ohne Kontext,
ja.
Nur die Stimme.
Ja, da sind wir im Kern meiner Arbeit.
Gänsehaut.
Ja, das ist so. Das ist, ich sage, die Stimme ist die Persönlichkeit. Unsere Stimme ist die Persönlichkeit. Es kommt ja von Personare, das Wort Persönlichkeit, hindurchtönen. Die Masken im alten Theater in Griechenland waren, also die Schauspieler trugen Masken und dann war ein Spalt und da ist die Stimme durchgegangen. Und das ist Personare, hindurchtönen, Persönlichkeit. Das ist eine Erklärung, wo das Wort Persönlichkeit herkommt.
Schöne Erklärung.
Ist schön, ne? Mhm. Und dass unsere Stimme das zeigt. Und ich bin der Meinung, unsere Stimme zeigt, ob wir im Frieden mit uns sind, was wir über uns denken, ob wir, emanzipiert sind. Man sagt auch, in den nordischen Ländern, je nördlicher, desto tiefer die Stimmen der Frauen. Weil da die Frauen viel emanzipierter sind. Und je weiter du in den Süden kommst, desto höher rutschen die Stimmen.
Schön.
Ja, also an der Stimme kannst du viel hören. Du hörst auch, ich finde, also man sagt, man kann Depressionen hören, weiß ich nicht, aber man kann natürlich hören, ob jemand traurig ist. Na klar hörst du das, ne? Oder wütend ist oder so. Ja, Stimme ist toll. Die Stimme ist toll. Und jetzt, wir haben vorhin schon das angefangen, das Thema natürlich sprechen. Das finde ich sehr interessant mit dir zu besprechen, Markus, weil wenn man moderiert, wir haben es vorhin schon gesagt, es geht der Trend zur Natürlichkeit. Das soll so echt wie möglich klingen. Jetzt ist aber die Situation ja eine komplett künstliche. Ich bin auf einer Bühne. Ich sage oft Leuten, eigentlich ist auf der Bühne das Gefühl, ich muss sterben. So fight, flight, sofort für den normalen Menschen auf einer Bühne zu stehen.
Nicht für Eva, nicht für mich.
Nee, für uns beide nicht, aber für alle anderen auf der Welt. Ja, und wie kriege ich jetzt hin, dass ich jetzt auf der Bühne stehe, als ob ich mit dir jetzt plaudere? Wie kriegen wir das hin? Oder wie fühlt sich das für uns an?
Also für uns fühlt sich das ja total natürlich an.
Fühlt sich natürlich an, oder?
Es würde sich ja nicht anders anfühlen, als wir jetzt hier sitzen.
Ja.
Es würde sich nicht anders als fühlen, wenn wir jetzt dieses ganze Technikgerödel, wir sind im Tortue und nehmen diesem wunderbaren Studio das auf, es würde sich nicht anders anfühlen, als würden wir in einem Café sitzen und uns unterhalten oder würden wir auf einer Bühne stehen.
Ja, richtig. Gleiches Gefühl.
Genau.
Gleiches schöne Gefühl.
Ich glaube, es hat was mit dem Entschluss zu tun, uns privat und offen zu zeigen. Und das ist häufig eine Frage des Mutes und eine Frage auch des Verständnisses.
Mhm.
Das Verständnis ist sozusagen intellektueller Deal, denn wenn ich als Moderator auf der Bühne stehe, dann will ich etwas. Ich will in Resonanz mit dem Publikum gehen, ich will erfolgreich sein, ich will, dass die mich gut finden. Das gelingt nur, wenn ich mich persönlich und offen zeige.
Yes.
Zeige ich mich nicht persönlich und offen, finden sie mich langweilig,
arrogant,
nichtssagend,
unsympathisch.
So, all das. Ja. Das heißt, wenn ich in diese Schutzrolle gehe und mich nicht zeige, verliere ich.
Ja.
Ich kann nur gewinnen, wenn ich mich präsentiere, wenn ich mich zeige, wenn ich mich öffne, wenn ich den mich ausliefere. Und zwar genauso, als würde ich, ich habe so einen ganz großen Esszimmertisch zu Hause, da passen 12 Leute rein. Und es ist die gleiche Situation, wenn 12 Freunde bei mir oder 11 Freunde bei mir zu Gast sind und dort sitzen und ich habe was gekocht und schleppe das jetzt alles rüber und jeder hat jetzt irgendwie seinen Kartoffelbrei auf dem Teller und dann stelle ich mich dahin und sage, so ihr Lieben, das ist übrigens Kartoffelbrei und ich wünsche euch jetzt echt guten Appetit, dann ist das ist der gleiche Markus mit der gleichen Offenheit wie auf der Bühne.
So ist das. Jetzt könnte ich fast weinen. Das wirklich.
Ja.
Das ist so, Markus.
Und dann funktioniert es.
Deswegen fühlt sich für mich das ja auch alles so nahtlos gleich an. Ob ich coache, ob ich mit dir jetzt spreche, ob ich mit meinen Kindern spreche, es ist für mich gleich.
Aber der Weg dorthin zu dieser Bereitschaft, sich so zu öffnen und so normal zu sein und auch Gefahr zu laufen, gejudged zu werden und so weiter. Die Bereitschaft muss man mitbringen.
Ja.
Dieser Weg ist, glaube ich, weit, Eva. Ich glaube, vielleicht, dass wir... Du hast ihn unglaublich früh begonnen, weil deine Mutter dich natürlich an die Hand genommen hat. Du konntest dir sicherlich viel abgucken, du hast aber auch sehr viel Erfahrung damit gemacht. Du hast ja schon als Kind
gesprochen. Ja, natürlich und gedreht. Mit viel das erste Mal, ja.
Und ich bin, keine Ahnung, 53, das heißt, bei mir liegen auch irgendwie 30, 35 Jahre lang Erfahrung. Ich glaube, wir vergessen vielleicht auch diesen Entwicklungsschritt, wie das bei uns damals war, weiß ich nicht. Also ich kann das sagen, ich weiß es nicht mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute eben auch schwierig ist. Aber nur so wirklich, das hört sich fast kitschig an, nicht? Oder komisch an. Aber das ist tatsächlich das Geheimnis. Und wenn man sich Moderatoren, erfolgreiche Moderatoren auch im Fernsehen anschaut, es ist genau diesem Weg folgen sie.
So, darüber möchte ich gerne sprechen. Mein Mann,
lästern wir jetzt?
Nee, wir lästern gar nicht. Mein Mann lässt fragen. Mein Mann lässt fragen. Er wollte, dass ich mit dir über Thomas Gottschalk spreche. Weil Thomas Gottschalk ja diese Natürlichkeit, als ob man mit einem auf dem Sofa sitzt, so rotzig sitzt er ja auch im Fernsehen quasi. Ne?
Ja.
Du kannst auch gerne judgen, aber Reinhard wollte, glaube ich, wissen, ob das... ein Stil ist, der heutzutage noch gepflegt wird oder ob das schon nicht mehr so ist oder wie ist Moderation heute? Hat sich das auch verändert?
Ich glaube, es ist absolut so. Bloß, dass natürlich die Lebenswelt und die Wertewelt von Thomas Gottschalk halt überhaupt keinen...
Nicht mehr passt.
Nein, nicht mehr passen.
Ja,
aber gucken wir uns Joko und Klaas an, die sicherlich auch irgendwo auf dem Sofa rumhängen, die sich eben auch sehr persönlich zeigen. Schauen wir uns YouTube-Formate an, wo Leute sich präsentieren, dann machen sie das auch auf einer plauderhaften Art und Weise und erzählen. Also ich glaube, das ist heute noch genauso, nur hat sich ganz viel drumherum verändert.
Ja, dieses Plauderige, diese Natürlichkeit. So, und jetzt möchte ich aber wissen von dir den Unterschied zwischen persönlich und privat. Weil wir beide sind ja jetzt, wir sind sehr persönlich, wir sind sehr offen. Aber es gibt noch eine Ebene drunter, eine private, die wir ja nicht mit dabei haben. Oder?
Ich habe, als wir angefangen haben, habe ich so ein bisschen was über mein Schwulsein erzählt und Outing und so weiter.
Ja.
Das ist etwas, was ich bei mir in den privaten Kreis packe. Und da habe ich kurz drüber nachgedacht, in dem Moment, wo ich auf dieses Thema kam, rede ich darüber hier oder rede ich da nicht drüber? Das ist sozusagen so ein Mischkreis. Also wenn wir so drei Kreise haben, dann haben wir so einen persönlichen Kreis. Und dann haben wir auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir einen privaten Kreis. Und dann haben wir irgendwie so eine Schnittmenge. Und in diese Schnittmenge bin ich jetzt gegangen mit solchen Geschichten über mich. Und das ist aber auch schon ziemlich privat.
Und ich habe nicht nachgebohrt. Und ich hätte da auch noch tiefer reingehen können, habe ich aber nicht. Weil ich dachte, okay, das lasse ich jetzt, weil das halt privat war. Ja, habe ich gefühlt. Und, ja, oder?
Ja, als Moderationstrainer würde ich dich dazu animieren und ermutigen, da den nächsten Schritt zu gehen.
Tatsächlich, und, ja, wie war das damals sozusagen, noch zum Beispiel, genauer reinzugehen?
Genau.
Okay.
Um das Angebot zu machen, den anderen an die Hand zu nehmen und noch ein Stück weiter zu führen. Mhm. Immer vor dem Hintergrund, dass man selber eben, also dass ich als Gast natürlich auch meine Grenzen setzen kann. Mhm. Da ich selber Moderator bin und Profi bin sozusagen, kannst du mir das auch quasi
zumuten
und zutrauen. Stimmt. Markus wird wissen, was er öffentlich sagt und er wird die Grenze ziehen. Mhm. Genau. Und deswegen als fragenstellende Person würde ich immer empfehlen, ein bisschen weiter ranzugehen, ein bisschen an die Grenzen zu gehen. Da wird es nämlich meistens noch spannender.
Ja, das stimmt. Dankeschön.
Das fällt schwer manchmal, weil, ja, weil man dann Rücksicht nimmt auf die anderen Menschen.
Ja klar, Menschen nicht zu nahe treten will.
Genau, aber hier ist das...
Ist es möglich.
Ja.
Ist es möglich. Das war das Thema persönlich und privat. Ich wollte eigentlich zielen auf mein Lieblingszitat von dir. Ich muss das suchen. Ein Interview ist kein zufälliges Gespräch unter Freunden, sondern eine Verabredung unter Profis. Ich finde, das zählt da rein. Oder? Nicht.
Ja, steht da rein. Ein Interview ist kein zufälliges Gespräch unter Freunden, sondern eine Verabredung unter Profis. Diesen Satz habe ich entwickelt quasi, beziehungsweise ist mir irgendwann mal über die Lippen gekommen, weil ich, im Interview gibt es zwei Leute. Das bist du als fragenstellende Person, das bin ich als antwortgebende Person. Und ich finde, dass wir beide unsere Verantwortung mit in dieses Podcast-Studio, in dieses Interview bringen, damit es ein gutes Interview gibt. Ich muss bereit sein, richtig gute Geschichten zu erzählen und muss mir vielleicht auch vorher Gedanken darüber machen, wie erzähle ich die, was erzähle ich da. Und du musst bereit sein, dich vorzubereiten und eine tolle Idee mitzubringen, wie du in dieses Interview reingehst. Am Ende erscheint es wie eine spontane Plauderei. Tatsächlich ist es viel Vorbereitung auf deiner Seite und eben auch Konzentration und Arbeit auf meiner Seite.
Ja.
Und dann wird es ein erfolgreiches Gespräch.
Ja, richtig.
Wenn einer von beiden nicht mitmacht, merkt man das, dass es sofort weniger wird.
Ja, richtig. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und jetzt wird es gerade ganz lustig, weil jetzt gerade das Schaufenster geputzt wird, in dem wir sitzen.
Ja, richtig. Es ist wie wenn man so, früher ist man doch immer, ich bin immer mit meiner Mama in die Autowaschanlage gefahren und durfte im Auto sitzen bleiben. Und das erleben wir gerade.
Ein Podcast-Studio in der Autowaschanlage.
In der Autowaschanlage.
Ich musste auch tatsächlich gerade ein Foto
machen. Ja, mach mal ein Foto davon und ich gucke nochmal, was ich noch unbedingt fragen möchte.
Mach mal.
Ich habe noch ein Thema, was ich mit dir besprechen möchte.
Und dann ist schon wieder alles vorbei?
Ja, dann ist schon wieder alles vorbei, Markus. Wir sind ja schon jetzt lange dabei, schon über eine Stunde. Ja, das ist cool. Und zwar, ich möchte mit dir über die Kunst des guten Gesprächs sprechen. Denn es liegt für mich eine Kraft darin, miteinander zu sprechen, miteinander ins Gespräch zu kommen und Dinge auszusprechen. Das merke ich auch bei meinen Stimmtrainings immer wieder, dass wenn die Stimme sich entwickeln soll, wenn Menschen sich das wünschen, dann geht es nur über den Weg, dass sie anfangen, bestimmte Dinge auszusprechen, die sie erlebt haben oder Glaubenssätze oder Sachen, die sie begrenzen im Denken oder so. Deswegen ist das Aussprechen so wichtig in meinem Feld. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon geworden, von guten Gesprächen, sei es mit Coaches oder Psychologen oder Freunden oder auch hier. Und da dein Thema das Gespräch ist, das Interview, ich habe das Wort nachgeschlagen, zwischen, eigentlich ist es ja der Zwischenblick, ne? View, Blick, Inter, Zwischen, Zwischenblick. Was fällt dir dazu ein, was ich gerade gesagt habe?
Ich habe befürchtet, dass jetzt diese unkonkrete Frage kommt.
Ist sie unkonkret?
Was fällt dir dazu ein? Sehr unkonkret.
Ach so, sorry. Ja.
Nee, das musst du dir gar nicht lassen.
Nein, ja.
Ich finde, ich kenne diesen Ansatz nicht. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es für deine Klienten wichtig ist, dass sie das aussprechen.
Ja, ja.
Das höre ich zum ersten Mal so. Ich habe mir da noch keine Gedanken dazu gemacht.
Ja, ja.
Deswegen kann ich da gar nichts zu sagen.
Ja, du musst über meine Arbeit, ich wollte das nur als Beispiel sagen und wollte jetzt über das Thema Gespräch, wie wichtig es ist, sich zu unterhalten.
Welches Gespräch meinst du?
Ich meine jetzt das Gespräch im Podcast.
Ah.
Was das für einen Benefit hat. Mhm. Warum ist Gutes zu sprechen? Was das jetzt macht mit Leuten, die uns zuhören zum Beispiel, dass wir jetzt sprechen.
Mhm. Interessant.
Ich glaube,
dass wir gerne Menschen beim Sprechen zuhören, mhm. weil es Inhalte auf eine leichte Art und Weise transportiert mhm. und weil mindestens zwei Leute daran beteiligt sind. Das heißt, es fällt mir als Zuhörender viel leichter, dort auch anzudocken mhm. und mich zu verbinden mit dem und das zu verstehen, was da besprochen mhm. wird. Und dann erreicht es mich und dann berührt es mich vielleicht oder es gibt mir irgendwie eine Idee, einen Impuls. Ich kann vielleicht auch widersprechen oder wie auch immer. Ich fühle mich nicht alleine, sondern ich fühle mich geborgen in dieser Situation, dass zwei Leute miteinander plaudern.
Das ist so. Ja, das Thema Geborgenheit entsteht beim Podcast hören, das stimmt. Ja.
Ich höre wahnsinnig gerne den Podcast von Tom und Bill Kaulitz.
Mhm. Habe ich noch nie gehört. Ich weiß, dass es den gibt.
Okay, also ja. Kaulitz-Hills.
Ja, stimmt.
Du weißt, das sind diese von der...
Ja, ich weiß alles. Ja, gut. Wer das ist, weiß ich. Und gut. Mit Heidi Klum, meiner verheiratet.
Ja,
so. Ich weiß,
wunderbar.
Ja, ich weiß alles. Ich weiß alles.
So, die beiden haben einen wunderbaren Podcast. Sind ja Zwillinge.
Ja.
Und ich liebe es, wie die sich miteinander unterhalten und habe wirklich das Gefühl, ich sitze mit denen zusammen und ich lache zum Teil laut im Auto, meistens höre ich es im Auto, wenn die eben wieder irgendwie den Spruch reißen, den ich sehr unterhaltsam finde. Das gibt mir eine schöne Zeit. Das mhm. gibt mir tatsächlich eine schöne Zeit und ich nehme die Kopfhörer raus oder steige aus dem Auto aus und habe gute Laune. Und das können eben Gespräche.
Ja. Ja, und warum?
Weil sie uns mitnehmen in das Leben der anderen Menschen, in die Gedanken, in die Werte, in die Lebenswelt, in ihren Blick mhm. Auf die Geschichte, so wie ich es ja mit Freunden auch machen würde. Ich würde mit dir an der Ostsee am Strand 2 Stunden mit Emma spazieren gehen mhm. und wir würden uns unterhalten und mhm. wir würden uns austauschen über Dinge, die dir wichtig sind und die mir wichtig sind. Mhm. Das würde mir ein gutes Gefühl geben. Hm. Weil ich wieder etwas über mich gelernt hätte.
Hm.
Und
hm.
weil ich etwas ja. von dir gelernt hätte.
Ja. Man hat das Gefühl, man ist dabei. Mhm. Und man hat die Ruhe, denke ich, auch über seine eigenen Sachen gleichzeitig zu reflektieren.
Ich glaube, dass ja? man sich auch nur diese Gespräche aussucht, die was mit einem zu tun haben.
Ja,
weil
auf
wenn
jeden
das
Fall.
Ein Thema ist, wo zwei Leute sich unterhalten und
über
ich
irgendwas, was dich gar nicht interessiert, ja.
bin ich raus.
Ja.
Oder auch die Art und Weise, wie sie sich unterhalten und das nichts mit mir zu tun hat, bin ich auch raus.
Ja.
Ich bleibe natürlich nur da, wo es für mich eine Relevanz hat.
Ja, 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 das stimmt. Das stimmt. Und der Unterschied, du hast den Unterschied zwischen Interview und Gespräch, mhm. hast du mal definiert.
Genau. Ein Interview hat eine ganz klare Aufgabe, und zwar mit Fragen oder Methodik, Mechanik, mit Fragen Antworten zu bekommen. Der Fragensteller oder die fragenstellende Person ist da überhaupt nicht relevant, sondern es geht mhm. hauptsächlich um die Antworten.
Mhm.
Und die sollte man sehr zielgerichtet, zielorientiert, kleinteilig erfragen.
Mhm.
Mit einer Flut von Fragen
mhm.
und sich selber möglichst raushalten.
Mhm.
Das, was wir hier machen,
mhm.
ist ein Gespräch.
Super, sehr gut.
Das heißt, wir
ja.
tauschen uns aus.
Ja.
Du bist zwar die gesprächsführende Person
ja.
und du bringst Fragen und Aspekte mit und sagst, komm Markus, lass mal darüber reden,
ja.
jetzt gehen wir mal hier hin.
Mhm.
Völlig richtig.
Mhm.
Aber du bringst dich selber mit ein.
Mhm.
In deinen Fragen merkt man, dass du selber einen Bezug dazu hast,
mhm.
dass du deine Haltung dazu hast. Auch
mhm.
die merkt man dir an oder du formulierst sie.
Mhm.
Und das ist ein Gespräch. Was einen unterhaltsamen Aspekt hat, was aber eben auch einen mehrwertigen
mhm.
Aspekt hat. Ein Gespräch ist etwas Wunderbares. Und schwieriger als ein Interview. Ein Interview zu führen wäre leichter.
Wäre leichter.
Ja, du bräuchtest nur ein paar neutrale Fragen, kannst auch ChatGPT fragen.
Ja.
Aber ein Gespräch zu führen und einzusteigen
mhm.
gemeinsam in ein Thema und dann weiterzugehen, das ist schwieriger.
Mhm. Ja, stimmt. Die größere Herausforderung. Auf jeden Fall.
Und das Timing rauszufinden, wie lange bleibe ich bei einem Thema, wann gehe ich
ja,
dann zum nächsten Thema,
ja, richtig.
Wie viel bringe ich von mir selber ein.
Ja, richtig, all das. Ja, richtig.
Ich kenne deinen Gesprächsleitfaden nicht. Das heißt, manchmal springe ich, also
ja,
gebe
ja,
ich
natürlich
vielleicht in der Antwort schon etwas und du denkst, okay, dann gehen wir da. Also du hast ja sozusagen auch
ja.
Managementaufgaben im
ja,
Kopf
ja,
dabei.
Ja, total. Total hatte ich jetzt auch. Ja, genau, hin und her. Mhm. Ja, aber ich habe alles, was ich wollte, habe ich schon untergebracht. Das ist cool, oder?
Ich bin ganz stolz auf dich, dass du mit einem richtigen Konzept und mit ausformulierten Fragen hier bist. Das ist ganz löblich, Eva.
Ist gut, oder?
Das ist super.
Und, aber das, die tolle Erfahrung, die ich gemacht habe, ich bereite mich immer so vor. Und dann gucke ich aber während des Gesprächs sehr selten drauf, weil die Vorbereitung einfach schon in meinem Gehirn das alles so eingesickert ist, was ich sagen will. Und jetzt gucke ich nochmal drauf, so, ob was ganz Wichtiges fehlt. Aber du hast auch tatsächlich, und das erinnert mich daran, ich habe vieles, was du so lehrst, am Anfang nicht verstanden.
Ach echt?
Ja, nee, also so, weil ich es nicht erfahren habe.
Okay.
Und du hast gesagt, also wenn man eine Frage stellt, muss man eigentlich schon wissen, welche Antwort man hören will und so weiter und so fort. Das hat mich erst ein bisschen überfordert. Dachte ich, oh Gott, wie schaffe ich das alles? Und jetzt habe ich aber hier viele Sachen formuliert, die du selber gesagt hast im Gespräch. Von dir aus schon. Was finde ich interessant. Ich wollte zum Beispiel dich fragen, die Sache mit dem Pastor werden, dass du mal Pastor werden wolltest, weil mein Mann ja auch Pastor ist. Und dann hatte ich den Punkt, dass es ja für mich auch viele Überschneidungen gibt in den Berufen, die Bühnensituation.
Total.
Und auch, dass man eine Botschaft rüberbringen will. Mhm. Aber das hast du ganz am Anfang vom Gespräch schon gesagt, dass du eine Botschaft rüberbringen willst. Und so empfinde ich das, dass die Sachen, wenn die schon formuliert sind, dann kommen die raus irgendwie,
ja,
oder?
Und es wäre vor allen Dingen... Also man könnte dann annehmen, jetzt hat Eva ganz viele Fragen aufgeschrieben und sie guckt aber gar auf den Zettel, also könnte man annehmen, dann muss sie es gar nicht aufschreiben, weil sie guckt ja gar nicht drauf. Aber es ist eben ganz wichtig, weil es sozusagen die Grundlage für das Gespräch ist. Und wenn die nicht da wäre, dann wäre es eben ein zufälliges Gespräch unter Freunden.
Ja, dann wäre es random. Und
das kann gelingen, aber das kann auch ziemlich langweilig
sein. Bringt ja auch dann
sein.
Nichts, ja, bringt dann auch nichts für die Leute, die zuhören.
Wahrscheinlich
nicht. Ich habe bei allem, bei meiner Vorbereitung, habe ich immer überlegt, okay, was ist jetzt interessant für die Leute, die zuhören? Genau. Was ist jetzt?
Und das kannst du nur dann beantworten, wenn du eine Idee von der Antwort hast.
Ja.
Wenn du die Antwort nicht einschätzen kannst, kannst du
natürlich
nicht beurteilen, ist es spannend oder ist es nicht spannend.
Ja.
Also hast du immer eine Idee von der Antwort, auch wenn sie am Ende vielleicht im Interview anders ausfallen mag, als man sich das überlegt hat.
Ja, ja. Total interessant. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen auf unsere Folge.
Gibt es Reaktionen?
Ja, ich kriege immer Reaktionen.
Wie kriegst du Reaktionen? Gibt es Sprachnachrichten oder gibt es Mails?
Unterschiedlich. Ich habe jetzt einen... ehemaliger Schüler von mir, der hört jetzt jede Folge und der schickt mir immer eine Sprachnachricht. Also mehrere Sprachnachrichten pro Folge. Dann zitiert er was von mir, dann sagt er, was er von dem anderen toll fand. Dann kriege ich bei Instagram Nachrichten, dann kriege ich WhatsApp geschriebene Nachrichten. Dann kriege ich Leute auf der Straße, die sagen, übrigens, ich höre auch deinen Podcast, wo ich ganz überrascht bin. Ja, ich kriege Nachrichten, ich kriege Reaktionen. Manchmal zeitversetzt. Oft nicht am ersten Tag, dann bin ich immer frustriert und denke, oh, hört es überhaupt jemand? Aber das kommt.
Lob geht raus an alle, die uns jetzt zuhören und die bisher schon mal eine Reaktion geschrieben oder gesprochen haben. Mein Wunsch für Eva, bitte weitermachen. Aha. Gerne in dieser Folge richtig viel machen. Das interessiert
unbedingt
mich natürlich auch.
Ja.
Aber Eva, lass dir das gesagt sein. Podcast-Hörerinnen und Hörer sind gar nicht so leicht dazu zu bewegen, tatsächlich Reaktionen zu zeigen.
Oh.
Weil es etwas sehr, man konsumiert, aber selten gibt man wirklich zurück. Deswegen ist das wirklich, also wirklich großes Lob an alle, die
cool
das machen. Das ist richtig toll und es ist auch, das ist sehr wertschätzend und das ist sozusagen eine tolle, tolle Gegenleistung quasi für deine Arbeit. Schön, dass die das machen.
Oh, ist aber schön, das wusste ich nicht. Dankeschön, dass du mir das sagst.
Ist wirklich so.
Also dann bitte meldet euch jetzt nach dieser Folge.
Und vielleicht noch eine Frage.
Ja.
Mir geht es nämlich so, neulich so, hat eine Bekannte von mir, die ich schon viele Jahre kenne, die hat gesagt, Mensch, Markus, ich habe jetzt deine ganzen Folgen durchgehört, weil ich habe da irgendwie, muss einen Job machen, blablabla. Bla, bla. Und da war ich ganz überrascht und auch ein bisschen geschockt und denke so, hoffentlich findet sie das auch gut. Ich finde, es verändert nochmal etwas, wenn man die Podcast-Hörerin wirklich kennt, wenn man weiß, wer das ist und wenn man die schätzt.
Ja.
Und dann kann man das selber noch mehr wertschätzen, was man da eigentlich in die Welt gebracht hat.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es wird auch konkreter für mich von Folge zu Folge, dadurch, dass ich weiß, wer zuhört.
Ja.
Das ist was sehr Echtes, dieser Podcast. Und das war vorher ja nur ein Konzept in meinem Kopf.
Und jetzt wird's gehört.
Und jetzt wird's wirklich gehört. Und es gibt wirklich, und ich krieg so schöne Reaktionen, Markus. Ich krieg Reaktion, dass Leute sagen, sie fühlen sich ermutigt, wenn sie das gehört haben. Also so, ah, das ist für mich ganz, ganz wunderschön. Ganz wunderschön. Und ja, ich bin dir sehr dankbar für deine Unterstützung.
War doch ein schöner Weg.
Es war ein schöner Weg. Ich habe eine Frage zum Schluss. Du hast sie eigentlich schon am Anfang beantwortet, aber ich frage sie trotzdem nochmal, dass wir es nochmal zusammenfassen. Wofür möchtest du deine Stimme gerne erheben?
Für jeden Einzelnen, für die Liebe, die wir alle suchen und die wir alle brauchen. Mhm. Und das Besondere in jedem einzelnen Menschen, dass wir einfach so unfassbar besonders sind und so richtig und so alles stimmt. Und wir, wenn wir dem vertrauen würden, dann könnten wir mit allem Scheiß aufhören.
Ja.
Und könnten einfach die glücklichsten Menschen sein.
Ja.
Und könnten mehr aufeinander zugehen, könnten einander mehr zuhören, könnten mehr Frieden finden, im Kleinen, in der Familie, im Großen. Ja.
Ja.
Die Liebe in uns finden und bei dem anderen finden. Also sowohl in uns als auch bei dem anderen. Das ist so, Liebe ist nicht nur, was auf der anderen Seite ist, sondern es hat eben auch ganz viel mit der eigenen Liebe zu tun. Und
ja.
Ich versuche durch mein Dasein auf dieser Welt, das so ein bisschen, den Leuten das ein bisschen zu erzählen.
Wunderschön. Wunderbar. Vielen Dank, Markus, für diese Worte. Vielen Dank für dieses Gespräch, dass du dich darauf eingelassen hast, mit deiner Schülerin zu sprechen. Es ist eine Ehre für mich gewesen.
Danke, Eva.
Und ich möchte euch ermutigen, euch bei uns zu melden, wenn ihr Fragen habt. In den Shownotes werden unsere Kontaktdaten stehen. Und ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr an eurer persönlichen Stimme arbeiten möchtet, an eurem persönlichen Ausdruck, an eurer natürlichen Sprache für Moderation, für die Kamera, für die Bühne. Und ich möchte heute mal Markus auch eine Plattform geben, auch für einen Pitch, bitte.
Ich soll jetzt etwas über mich pitchen?
Bitte, ich bitte darum.
Mache ich gar nicht, hasse
Pitch.
Machst du nicht? Nein.
Okay, dann pitchst du nicht.
Ich weise aber ganz, ganz lieb auf meinen Podcast hin, wer Lust hat. Interviewhelden heißt der, gibt es natürlich auf jeder normalen Plattform. Und dort gibt es auch Folgen, die spannend sein können für Leute, die vielleicht selber keine Interviews führen, aber vielleicht manchmal eingeladen werden oder die selber keinen Podcast haben, aber vielleicht mit der Idee drüber spielen oder sowas. Einfach mal reinhören.
Ja, genau, das finde ich gut. Sehr schön. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Und denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.